Dann stellen wir uns zuerst die Ausgangsfrage. Unser Thema ist ja ein recht heiß diskutiertes Thema, ein umstrittenes Thema, die Gottesdienstgestaltung. Es ist nicht nur so, dass wir heute die verschiedensten Formen von gottesdienstlichen Veranstaltungen vorfinden. Die Frage, wie denn Gottesdienst gefeiert werden soll oder muss, sie wird auch recht verschieden beantwortet. Also wenn man darüber diskutiert oder etwas zu lesen sucht, das ist im deutschsprachigen Raum immer noch relativ schwierig, da viel zu finden. Aber es wird sehr kontrovers diskutiert und die Frage wird verschieden beantwortet. Meistens je nachdem, woher jemand kommt, also aus welchem kirchlichen Hintergrund er kommt, wird er die Frage nach der Gottesdienstgestaltung so oder so beantworten. Dass wir uns zum wöchentlichen, gemeinsamen, vor allem Gottesdienst versammeln sollen, das steht für mich außer Frage. Und ich kann das jetzt nicht ausführlich begründen, ich setze das einfach voraus. Ich weiß, es ist gefährlich, wenn man einfach Dinge voraussetzt, das sollte man eigentlich nicht tun, aber wir haben so ein großes, umfassendes Thema, dass wir einfach nicht auf alles eingehen können. Etwas zur Definition des Begriffes Gottesdienst. Das haben wir verschiedentlich jetzt angesprochen, gehört, dass der Begriff Gottesdienst ist nicht unproblematisch. David Manduka hat am Anfang schon darauf hingewiesen, dass das irreführend sein kann, wenn man diesen Begriff nur ausschließlich für die sonntägliche Versammlung der Gemeinde verwendet, Gottesdienst. Ich tue das aber jetzt trotzdem, weil ich habe keinen besseren Begriff bereit dafür. Also wenn ich sage Gottesdienst, dann meine ich jetzt diese sonntägliche Veranstaltung. Ich habe keinen besseren Begriff und ihr wisst, wovon ich spreche. Also können wir uns darauf einigen, dass wir Gottesdienst so verwenden. Es gibt einen Kampf um die Gottesdienstgestaltung. Und dieser Kampf, der ist, und das möchte ich bewusst auch an unsere eigene Adresse richten, dieser Kampf ist leider vorwiegend von Präferenzen bestimmt. Wir kämpfen diesen Kampf und verteidigen sehr oft einfach unsere eigenen Vorlieben, so wie wir es angenehm und richtig finden. So sollte man Gottesdienst feiern. Also die beiden oder mehreren Lager, die sich um das Thema streiten, sind vorwiegend bemüht, ihre eigene Sicht durchzusetzen. Die einen finden, es ist wichtig und richtig, dass wir mit unseren Veranstaltungen, gottesdienstlichen Veranstaltungen, das Publikum ansprechen, das wir gewinnen wollen. Und die anderen finden, nein, es muss vor allem uns selber wohl sein dabei, wie wir die ein oder zwei Stunden miteinander gestalten. Nicht die anderen, die wir erreichen wollen, sondern es ist für uns, die Gemeinde. Uns muss es doch da wohl sein. Und oft befinden sich die konservativen Christen einfach in dem zweiten Lager. Der konservative Stil befriedigt einfach mehr ihren Geschmack. Und deshalb verteidigen sie diesen Stil, Gottesdienst zu feiern. Und wenden sich gegen die moderneren Arten von Gottesdienst. Der konservative Stil trifft einfach meinen Geschmack am besten. Wir singen zum Beispiel nicht die poppigen Lieder, die den heutigen Kirchenkonsumenten gefallen, sondern wir singen die alten Lieder, die uns gefallen. Oft ist der Kampf um die Gottesdienstgestaltung ein Kampf um Präferenzen, um Geschmacksfragen. Und das verkennen wir oft. Wir nennen oft etwas biblisch, das einfach unsere Tradition ist. Und ich denke, da müssen wir aufpassen. Ich denke, das darf nicht sein, dass das mit dieser Haltung angegangen wird. Darüber müssen wir eigentlich Buße tun, wenn das so ist in unserem Fall. Wenn wir nur für unsere bevorzugte Ansicht kämpfen, dann haben wir bereits den Kampf verloren. Wir sind dann eigentlich den Korinthern ähnlich, denen Paulus in Bezug auf ihren Gottesdienst schrieb: Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Die Gemeinde in Korinth war eine gespaltene Gemeinde. Es wurde um persönliche Präferenzen gekämpft in dieser Gemeinde. Genau deshalb hatten sie sündhafte Spaltungen und genau deshalb wies Paulus sie zurecht. Der Korintherbrief ist eine Zurechtweisung an eine gespaltene Gemeinde. Eine Gemeinde, die um Vorlieben, Geschmacksvorlieben streitet, zu einem großen Teil. Es geht in den Kapiteln 11 bis 14 im 1. Korintherbrief zu einem beträchtlichen Teil um Gottesdienstgestaltung. Das haben wir heute Morgen auch schon mal angesprochen. Es geht um die Durchführung des Abendmahls. Es geht um Bekleidung im Gottesdienst. Es geht um die Reihenfolge der Dinge und so weiter. Da geht es um Gottesdienstgestaltung. Paulus schreibt ihnen, den Korinthern, aber nicht einfach: Diejenigen, die dies sagen oder wollen, die sind im Recht. Und die anderen sind im Unrecht. Sondern er sagt eigentlich, ihr seid alle im Unrecht. Weil ihr einfach die falsche Haltung habt für den Gottesdienst. Und ich denke, das sollten wir bei uns auf jeden Fall zuerst prüfen. Bevor wir uns fragen, wer hat das richtige Modell für den Gottesdienst, sollten wir zuerst unsere Haltung für den Gottesdienst prüfen. Vorher sollten wir uns fragen, was wollen wir denn überhaupt mit unserem Gottesdienst? Also mit dieser Veranstaltung, ob sie jetzt am Sonntagmorgen oder am Nachmittag oder ganz dran die Leute alle Zeit haben, was wollen wir mit unserem Gottesdienst? Oder noch etwas enger gefragt, was müssen wir wollen? Was will Gott, dass wir tun, wenn wir uns so versammeln? Wollen wir Gott anbeten, ihm die Ehre geben und damit unsere eigenen Geschmacksrichtungen zurückstellen, uns selbst verleugnen? Oder wollen wir einfach unsere, ob sie postmodern oder konservativ sind, wollen wir einfach auf unsere Kosten kommen? Wenn wir unsere Haltung geklärt haben, dann müssen wir uns wieder fragen, gibt es eine Gottesdienstform, die Gottes Willen entspricht? Gibt es eine Gottesdienstform, die Gottes Willen entspricht? Man könnte einwenden, wir finden in der Bibel keine Vorlage für einen richtig gestalteten Gottesdienst. Wir finden keine Musterliturgie, nach der der christliche Gottesdienst gestaltet sein muss. Das stimmt. Gibt es denn überhaupt eine Form des Gottesdienstes, die Gott bevorzugt? Ich kann mit einem herzhaften und überzeugten Ja antworten. Gott hat, nachdem er sein Volk aus Ägypten geführt hatte, festgelegt, wie er von diesem Volk als Körperschaft angebetet werden will. Wie der Gottesdienst gestaltet werden soll. Gottesdienst nach Gottes festgelegtem Muster war die Absicht der Befreiung aus Ägypten. Wir lesen im 2. Mose 3, Vers 12. Ich werde mit dir sein, und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Und dann etwas weiter, Kapitel 5, Verse 1 und 3. Danach gingen Mose und Aaron hinein und sprachen zum Pharao: So spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern. Da sprachen sie: Der Gott der Hebräer ist uns begegnet. 3 Tage Reisen weit wollen wir in die Wüste gehen und dem Herrn, unserem Gott, opfern, damit er uns nicht schlägt mit Pest oder Schwert. Gott hat auch eine klare Vorstellung davon, wie dieser Gottesdienst dann gestaltet werden sollte. Er würde nicht seinem Volk, das so eine starke Neigung zum Götzendienst hat, es überlassen, auf welche Weise sie ihn anbeten wollten. Er zeigte Mose auf dem Berg ganz genau, wie die Gegenstände hergestellt werden müssen und wie sie dann gebraucht werden sollen für den Gottesdienst. In seinem 2. Gebot sagte er, wie es nicht geschehen darf. Du sollst dir kein Abbild von etwas Himmlischem machen, um es anzubeten. Gottes zornige Reaktion auf das Fest mit dem goldenen Kalb oder auf Nadab und Abihu, die fremdes Feuer auf den Altar brachten, oder auf Usa, der die Bundeslade anfasste, nachdem sie nicht nach der Anweisung Gottes transportiert worden war. All das zeigt sehr deutlich, dass es Gott darauf ankommt, in welcher Weise der Gottesdienst getan wird, geschieht. Schauen wir ins Neue Testament. Jesus führt ein evangelistisches Gespräch mit einer samaritischen Frau. Und dabei kommt die Frage nach dem richtigen Gottesdienst auf. In Johannes 4, die Verse 19 bis 24, die haben wir heute schon einmal gelesen, das ist gut. Wir kommen immer wieder zu ähnlichen Stellen und sehen diese Stellen aus verschiedenen Blickpunkten. Jesus führt ein evangelistisches Gespräch und hier kommt die Frage nach dem richtigen Gottesdienst, nach der richtigen Art und Weise, Gottesdienst zu feiern, kommt auf. Die Frau sagte zu ihm: Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Und ihr sagt, Jerusalem sei der Ort, wo man beten soll. Jesus sagt zu ihr: Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem zum Vater beten werdet. Ihr betet zu dem, was ihr nicht kennt. Wir beten zu dem, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt und sie ist jetzt da. Da, in der die wahren Beter in Geist und Wahrheit zum Vater beten werden. Denn auch der Vater sucht solche, die auf diese Weise zu ihm beten. Gott ist Geist und die zu ihm beten, müssen in Geist und Wahrheit beten oder anbeten. Etwas wird bei der Besprechung dieses Textes oft übersehen. Jesus sagt nicht nur, dass es kein bestimmtes Gebäude mehr braucht für den Gottesdienst. Er sagt auch, dass es eine falsche und eine richtige Weise des Gottesdienstes gibt. Die der Samariter ist gut gemeint, sagt er, die ist gut gemeint, aber sie ist mangelhaft. Das sagt er zu der Frau: Ihr betet an, was ihr nicht kennt, das Heil kommt von den Juden. Meiner Meinung nach sagt er, dass der jüdische Ansatz der richtige war. Bis dahin. Sie haben Gott gemäß der Offenbarung, die er ihnen gab, angebetet. Sie haben Gott gemäß der Selbstoffenbarung Gottes angebetet. So wie Gott sich ihnen gezeigt hat, offenbar. Diese dieses Wissen, diese Wahrheit haben sie genommen und haben gemäß dieser Wahrheit ihn angebetet. Also das haben die Juden richtig gemacht. Jesus sagt, ihr Samariter betet an, was ihr nicht kennt, also ihr kennt Gott gar nicht richtig, ihr habt nicht die vollständige Offenbarung. Die Offenbarung kommt von Mose und von den Propheten und aus den Schriften, nicht nur vom Pentateuch, wie ihr Samariter das macht. Natürlich geht Jesus weiter. Er sagt, dass mit ihm jetzt die Zeit begonnen hat, dass man nicht mehr durch das Opfersystem im Tempel anbeten soll. Und das bestätigen ja auch die Apostel nachher. Man soll im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und das zitiert man oft, aber sagt man damit schon, was das eigentlich bedeutet? Was heißt das? Im Geist und in der Wahrheit anbeten. Es bedeutet, dass die Offenbarung des Geistes, die geoffenbarte Wahrheit Gottes, uns darin leiten muss, wie wir den Gottesdienst halten. Die Offenbarung, die Gott gibt über sich selbst, über das Heil, muss uns darin leiten, wie wir den Gottesdienst halten. Das heißt, im Geist und in der Wahrheit anbeten. Beachten wir, dieses Gespräch zwischen Jesus und der Samariterin findet am Übergang von alttestamentlicher Offenbarung zu neutestamentlicher Offenbarung statt. Es ist in einer Übergangszeit, in einer Übergangsphase. Jesus sagt zu der Frau, der Tempel wird wegfallen. Jesus ist selbst der neue Tempel. Er sagte von sich, dass er der Tempel sei. Und sein Leib, die Gemeinde Jesu Christi, ist dann eben der neue Tempel. Was aber nicht wegfallen wird, der Tempel als Gebäude fällt weg. Was aber nicht wegfallen wird, ist die Offenbarung Gottes in Bezug darauf, wie er angebetet werden will. Gott hat das weiter offenbart. Auch im Gottesdienst der versammelten lokalen Körperschaften dieser Gemeinde. Anbetung Gottes, eben auch durch gottesdienstliche Versammlungen, muss immer gemäß der göttlichen Offenbarung geschehen. Wir sehen das dann auch in den hinteren Kapiteln des 1. Korintherbriefes, wie wir schon angemerkt haben. Besonders im 1. Korinther 14 weist Paulus diese Gemeinde an, ihre Versammlungen geordnet abzuhalten. Ihr müsst eine klare Ordnung haben. Und er gibt ihnen das dann vor, was diese Ordnung mindestens beinhalten muss. Die Priorität dieser Ordnung soll nach der Wichtigkeit der Elemente bestehen. Also das Wichtigste zuerst, das muss auch am meisten Platz haben. Das sagt er den Korinthern. Prophezeiungen stuft er höher ein als Sprachenrede. Und wenn Propheten reden, dann sollen die anderen das Gesagte prüfen. Und woran können sie es prüfen? Natürlich an dem bis hierher geoffenbarten Wort Gottes. Dies hat höchste Priorität. Das Wort Gottes hat höchste Priorität. Alles geschehe in Frieden und in Ordnung, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, schreibt Paulus den Korinthern. Paulus macht den Ablauf der gottesdienstlichen Versammlungen an Gottes geoffenbarten Charakter fest. Es ist wichtig, dass wir uns das merken für die Gottesdienstgestaltung. Der Ablauf der gottesdienstlichen Versammlung ist festgemacht an Gottes geoffenbarten Charakter. Das ist das, was Paulus in diesem Kapitel tut. Gottesdienst muss Gottes Offenbarung entsprechen, seiner Offenbarung über sich selbst und über seinen Heilsweg. Oh, das ist noch, jetzt sind wir viel zu weit, Entschuldigung. Kannst du etwas zurückgehen? Was ist die richtige Form? Nur das, ja. Die anderen zwei müssen noch weg, die Mutter noch zu Erb, genau. Ich rudere da mit den Armen, wenn du meinst, Entschuldigung. Wenn wir uns nun fragen, was ist die richtige Gottesdienstform, dann haben wir dafür bereits einen Ansatz erkannt. Gott hat sowohl im Alten als auch im Neuen Testament Anweisungen gegeben, in welcher Weise das geschehen soll. Und wir haben erkannt, inhaltlich soll der Gottesdienst erkennen lassen, was Gott von sich und seinem Heil offenbart hat. Diese Offenbarung ist geschichtlich und sie ist kontinuierlich. Gott beginnt von Anfang des Alten Testaments bis hin zum letzten Propheten, sein Heil in Christus zu offenbaren. Im Alten Testament tut er das in Form von Zeremonien und Typen, von Vorbildern, die auf den kommenden Christus hinweisen. Im Neuen Testament wird die alttestamentliche Offenbarung nicht einfach ganz weggetan, sondern sie wird erläutert, konkretisiert und verdeutlicht. Der größte Teil der NT-Schriften ist Auslegung des Alten Testaments. Die Apostel erklären, was war da gemeint und was ist da vorgeschattet gewesen. Das hängt zusammen. Im Neuen Testament wird die alttestamentliche Offenbarung erläutert, konkretisiert und verdeutlicht. Der Christus ist gekommen. Es wird klar, er ist das Ziel der Anbetung Gottes. Das ist das, was im Neuen Testament immer deutlicher jetzt wird. Er muss das Zentrum und der Inhalt des Gottesdienstes sein. Natürlich des Gottesdienstes im ganzen christlichen Leben, aber eben auch in der Veranstaltung Gottesdienst muss er das Zentrum und der Inhalt des ganzen Gottesdienstes sein. Die Stiftshütte, der Tempel, die Opfer, die Gegenstände, die Priesterkleidung, die Feste, alle Bestandteile des von Gott angeordneten Gottesdienstes im Alten Testament sprechen von Christus. Die haben nichts anderes zu tun im Alten Testament, als Christus zu zeigen, in symbolischer, vorschattender, vorbildlicher Form. All das spricht von Christus. Jetzt, im Neuen Testament, haben wir Christus selbst. Also werden diese Vorschattungen überflüssig. Aber Christus selbst, sein Wesen, sein Heil, seine Hingabe an uns, dies darf nicht weggelassen werden, sondern muss in unseren Gottesdiensten bestimmt sein. Er muss unseren Gottesdienst bestimmen. Mose war auf dem Berg. Und dort wurde ihm von Gott gezeigt, wie er die Bestandteile für den Gottesdienst gestalten soll. Und Gott sagte zu ihm, du musst alles nach diesem Vorbild gestalten, wie ich es dir auf dem Berg gezeigt habe. Exodus 26, Vers 30. Viele Jahrhunderte später war Mose wieder auf dem Berg. Dort wurde ihm gezeigt, wer das ist, auf den alle diese Dinge hinwiesen, die ihm früher mal auf dem Berg gezeigt wurden. Ihr wisst, ich meine, der Moment, wo er mit Elia zusammen Christus begegnet auf dem Berg. Da wird ihm gezeigt, das ist es, das ist der Christus, den hast du vorabgebildet mit all deinen, mit den Dingen, die du gestalten solltest, wie es dir gezeigt wurde. Wenn Jesus sagt, unser Gottesdienst muss im Geist und in der Wahrheit geschehen, dann heißt das gerade das, dass wir ihn selbst, ihn, der Gottes geoffenbarte Wahrheit ist, der Tempel ist, der das Opfer ist, der hohe Priester ist, durch unseren gesamten Gottesdienst geehrt und angebetet werden soll. Also ihn sollen wir ehren und anbeten. Er ist das, was all diese alttestamentlichen Bestandteile vorgeschaltet haben. Wir sprechen als solche, die sich bibeltreue Christen nennen, oft davon, dass unsere Verkündigung, unser Predigen christuszentriert sein soll. Und das stimmt, das ist ganz wichtig. Da darf man nicht davon abgehen. Aber meine Frage ist, sehen wir auch, dass unsere ganzen Gottesdienste ebenso Christus im Zentrum haben sollen und ihn auch abbilden sollen? Unsere Gottesdienste sollen ein Abbild des Himmlischen sein. Sind sie vielleicht manchmal eher nur ein Sonntagsclub, weil einfach eine Anzahl Christen zusammensitzen und entweder eine gemütliche Zeit miteinander verbringen oder vielleicht, weil sie lediglich ihre Rechtgläubigkeit feiern? Wenn der Mensch und seine Interessen, seien sie postmodern oder konservativ, wenn der Mensch und seine Interessen im Mittelpunkt sind, dann sind wir nur ein Sonntagsclub. Wenn Christus, seine Person und sein Heil im Zentrum ist, dann sind unsere Gottesdienste ein Abbild des Himmlischen. Ich habe so in den letzten zwei, drei Jahren etwas mehr Zeit dafür aufgewendet, um über Gottesdienstformen nachzudenken und zu lesen und zu forschen. Und dabei habe ich immer wieder festgestellt, dass die Kirche Christi ihre Gottesdienstform eigentlich nie groß verändert hat. In der ganzen Geschichte der Christenheit ist die Gottesdienstform sehr, sehr ähnlich geblieben. Also sehen wir jetzt mal ab von den letzten vielleicht 40, 50 Jahren. Da hat sich gar nicht sehr viel verändert. Sogar in der Reformation, wo das Verständnis des Heils in Christus vollkommen neu anhand der Schrift wieder ausgerichtet wurde, da gab es in der Liturgie der Kirche nicht so große formale Veränderungen. Die Liturgie, die Gottesdienstordnung, die den Ablauf, die Reihenfolge der Bestandteile des Gottesdienstes bestimmt, war schon seit der alten Kirche in den ersten Jahrhunderten vom Verständnis des Evangeliums geprägt. Natürlich vom Verständnis, wie es die Kirche jeweils hatte. In der römischen Kirche kam dann deren falsches Verständnis zum Ausdruck in dieser römisch-katholischen Liturgie. Und das wurde von den Reformatoren in der Liturgie auch wieder angepasst und irgendwie zurechtgerückt. Aber die Liturgie als eigentliches war immer sehr ähnlich geblieben. Ich habe euch eben dieses Blatt mit den Strukturen der Liturgie durch die Geschichte hindurch drucken lassen, und das ist ja eben ein wenig durcheinander gebracht worden. Dieser Drucker ist ein Legastheniker offensichtlich. Er hat es nicht so gecheckt mit dem Buchstaben, aber das könnt ihr noch nachbeziehen, um es dann einmal zu vergleichen. Diese Tabelle habe ich übernommen aus dem Buch von Brian Chapel, Christ-Centered Worship. Da arbeitet er dann relativ viel mit diesen Tabellen auch als Vergleich einfach in der Geschichte des Gottesdienstes. Ihr seht, wenn ihr das vergleicht, das ist immer eigentlich sehr ähnlich und das ist vom Verständnis des Evangeliums geprägt. Durch die Geschichte hindurch. Erst wahrscheinlich beeinflusst durch enthusiastische oder sogenannte erweckliche Bewegungen in der neueren Zeit, kam die Idee auf, die Zusammenkünfte müssten weniger organisiert und mehr spontan sein. Je spontaner, desto geistlicher, so scheint mir, dachte man. Und wir können diesen Gedanken oft finden, auch in vielen freikirchlichen Gemeinden heute, dass man das zu denken scheint. Je spontaner, desto geistlicher ist der Gottesdienstablauf. Und je geordneter und gleichförmiger, desto ungeistlicher oder tödlich, abtötend, hat mir jemand gesagt. Hinter dieser Haltung steht sicher auch ein ehrliches Streben nach einer echten Frömmigkeit, die nicht durch unbeteiligtes Herunterleiern von Zeremonien und vorformulierten Gebeten kaputt gemacht werden soll. Also man merkt, die festen Formen haben auch die Gefahr in sich, dass man Leben einnehmen kann oder vielleicht kaputt machen. Das möchte man nicht, man möchte eine echte Frömmigkeit pflegen. Und da ist etwas Spontanes auch dabei, nicht wahr? Bei einer echten, gelebten Frömmigkeit. Nur, denke ich, hat man hier wohl in der jüngeren Geschichte das Kind mit dem Bad ausgeschüttet, im besten Fall. Man kann sicher mit einem gewissen Recht behaupten, starre Formen zerstören Leben, aber man muss auch anerkennen, dass ohne Formen auch kein Leben bestehen bleiben kann. So jetzt mal ganz allgemein gesagt, ohne Form kann kein Leben bestehen bleiben. Die Praxis zeigt auch, dass wo man erst auf eine geordnete Gottesdienstform verzichten will, dass sich mit der Zeit, wie von Geisterhand, selbst wieder eine solche bildet. Es gibt einfach eine alternative Form dann daraus. Zum Beispiel gibt es viele sogenannte freien Gemeinden, die bewusst kein Unser Vater beten wollen, weil es immer gleich aufgesagt wird. Man kann aber dann in diesen Gemeinden oft beobachten, dass die freien Gebete ihrer Mitglieder meistens genauso gleichförmig wiederholt und heruntergeleiert werden und dazu noch viel inhaltloser sind als das Unser Vater, das ja immerhin aus Gottes inspiriertem Wort stammt. Das Wort Gottes ist inspiriert, das glauben wir, und das Unser Vater steht da drin. Das kann man so beten. Es gibt immer Formen, es entstehen immer Formen, die sich verfestigen, auch wenn man das nicht will. Die Frage ist, was bestimmt dann und prägt dann diese Formen, die wir haben? Ich möchte jetzt aber nicht ein Plädoyer halten für einen Gottesdienst mit einer festen Liturgie. Ich bin selber überzeugt, dass das gut ist und dass das auch richtig und biblisch vertretbar ist, dass wir eine feste Liturgie haben. Und ich habe sehr viel geistlichen Gewinn auch, wenn ich jeden Sonntag eine vorgegebene Liturgie halte. Ich fand es auch interessant, dass der Kongregationalist und eingefleischte Baptist Mark Dever schrieb, dass er ebenfalls seit über 10 Jahren exakt dieselbe Abendmahlsliturgie gebraucht. Und mit viel Gewinn. Das Plädoyer ist aber nicht für eine feste Gottesdienstform mit einer festen Liturgie, sondern ich möchte ein Plädoyer halten für einen Gottesdienst, der Christus-zentriert ist und der Evangeliums-zentriert ist. Ein Gottesdienst, der Gott gefällt, ja, der seinem Willen entspricht, ist ein Gottesdienst, der nicht nur in der Predigt, sondern als ganze Veranstaltung das Evangelium verkündigt, indem er es abbildet. Sicher, unser ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein, ein Abbild des Evangeliums. Aber unser sonntäglicher Gottesdienst soll auch ein, in Klammer, kompaktes Abbild davon sein, oder Vorbild dafür sein, was der ganzheitlich Gottesdienst unseres Lebens während der Woche ist. Das heißt konkret, wenn wir auch nicht eine Form der historischen Liturgien übernehmen wollen, so müssen wir doch bestimmte Bestandteile, die in diesen Liturgien vorkommen, nehmen. Die müssen da sein. Inhaltlich müssen bestimmte Bestandteile da sein. Der Gottesdienst als öffentliche, organisierte Veranstaltung wird immer widerspiegeln, was wir von Gott und seinem Handeln glauben. Ich sage es noch einmal. Der Gottesdienst als öffentliche, organisierte Veranstaltung, der wird immer widerspiegeln, was wir von Gott und seinem Handeln glauben. Der sonntägliche Gottesdienst ist ein Beispiel dessen, was wir auch sonst unter der Woche glauben und als Gottesdienst praktizieren. Es wäre gut für uns, wenn dies das Evangelium ist, das eben den Gottesdienst und das ganze Leben bestimmen. Auch in der Form, auch in der Kultur. Deshalb möchte ich jetzt einen Vorschlag dafür machen, was eine Liturgie enthalten sollte. Ich nenne auch das eine Liturgie, das nicht unbedingt der landläufigen Definition einer Liturgie entspricht, sondern die Liturgie ist einfach der Gottesdienstablauf. Und das haben wir ja alle, einen Ablauf des Gottesdienstes. Das Evangelium spricht davon, wie wir in die Gegenwart Gottes kommen können. Wenn das Evangelium den Gottesdienst prägt, dann wird dieser in etwa ähnlich ablaufen wie die Geschichte eines Menschen, der durch das Evangelium zu Gott kommt. Versteht ihr, was ich meine? Diese Reihenfolge, wenn ein Mensch Gott begegnet und was dann so passiert in seinem Leben und in seinem Glauben, das sollte eigentlich im sonntäglichen Gottesdienst auch so vorkommen, weil wir begegnen da Gott. Wir kommen in die Gegenwart Gottes. Und wie kommt man in die Gegenwart Gottes? Was geht da ab? Das erste ist, wer sich Gott nähern will, ihm begegnet, wird zuerst von der Größe und Heiligkeit Gottes überwältigt sein. Wer Gott wirklich begegnet, wird von seiner Heiligkeit und Größe überwältigt sein. Und er wird erkennen, wie groß Gott ist und wie klein er selbst daneben ist. Der Beginn des Gottesdienstes müsste, so denke ich eigentlich, diese Tatsache irgendwie darstellen. Wir kommen in die Anwesenheit, in die Gegenwart Gottes, und da müsste das irgendwie passieren, dass wir die Heiligkeit Gottes betonen und erkennen. So kann man zum Beispiel nicht in einen Raum schlendern, in den Raum schlendern und sich nach hinten lehnen und gemütlich in einem Sessel einen Latte schlürfen und ein paar Popsongs reinziehen, wenn man sich bewusst ist, dass dies ein besonderer Moment der Begegnung mit dem Heiligen Gott ist. Gottes Erkenntnis bewirkt Selbsterkenntnis. Wer Gott begegnet, wird, wenn er Gott erkennt, sich selbst daneben erkennen. Wer sich selbst im Licht Gottes erkennt, wird sich seiner Sünde bewusst und er sucht Vergebung. Gottes Mittel, die Sünde bewusst zu machen, ist, was treibt uns zu Christus hin, was ist der Zuchtmeister, der uns zu Christus hintreibt. Das ist das Gesetz. Gottes Mittel, unsere Sünde bewusst zu machen, ist das Gesetz. Die Lesung von Gesetzestexten an dieser Stelle, also mit Gesetzestexten meine ich auch solche aus dem Neuen Testament, wo zum Beispiel das Gesetz dann angewandt wird. Es gibt Texte auch zum Beispiel im Matthäus-Evangelium, die Bergpredigt, das ist eigentlich eine Anwendung des Gesetzes, die richtige Anwendung des Gesetzes oder in den anderen Briefen, die so die ermahnenden Teile, die erinnern uns daran, wie wir eigentlich im Lichte Gottes leben sollten. Und die machen uns unsere Sinnhaftigkeit immer wieder bewusst. Und darum ist das sinnvoll, wenn wir an dieser Stelle, wo wir in die Heiligkeit Gottes gekommen sind, oder wo wir die Anwesenheit Gottes feiern, die Begegnung mit Gott feiern, dass wir hier auch unserer Sünde bewusst gemacht werden, wo uns gezeigt wird, was erwartet dieser heilige Gott von uns, nämlich, dass wir auch heilig sind wie er. Wo die Sünde aufgezeigt und erkannt wird, da wird uns unsere Erlösungsbedürftigkeit bewusst. Wo im alttestamentlichen Gottesdienst Opfer gebracht wurden zur Vergebung oder zum Aufzeigen der Vergebung, da können und sollen wir heute auf das ein für alle Mal geschehene Opfer hinweisen. Das Opfer muss jetzt nicht mehr vorbildlich gebracht werden durch Tieropfer, sondern es ist geschehen. Christus ist geopfert worden für unsere Sünden. Und der Zuspruch der Vergebung an die Bußfertigen an dieser Stelle lässt die Freude der Erlösten, die Freude über die Erlösung aufkommen. Das Bewusstsein, was es heißt, vor Gott kommen zu dürfen und in seiner Gegenwart bestehen zu können, weil Christus dies für uns erwirkt hat, dieses Bewusstsein prägt die Gemeinschaft des Gottesdienstes. Der Zuspruch und die Freude der Vergebung wird sich in Dankbarkeit gegenüber Gott, gegenüber Christus äußern. Dieser Dank wird in verschiedenen Arten zum Ausdruck kommen. In verbaler Anbetung, also gesprochen, in gesprochenen Gebeten oder auch in Liedern, in Dankliedern, in Anbetungsliedern oder auch in der Form der Feier des Abendmahls, die Eucharistia, wie das immer genannt wurde, das Abendmahl, heißt Danksagung. Also das Blicken auf das geschehene Opfer in Christus, das darauf Blicken im Abendmahl, das Feiern des Abendmahls und sich erinnern an das, was Christus getan hat, das ist ein Akt der Dankbarkeit und das fördert dann auch die Dankbarkeit noch mehr. Eine weitere Form des Dankens kann auch das Geben sein. Es ist sinnvoll, in der Liturgie auch einen Moment für das Geben vorzusehen. Wenn ein Mensch Gottes Heiligkeit und seine Sündhaftigkeit erkannt hat und dann Buße getan hat und Vergebung zugesprochen bekommen hat, dann wird er Gott nicht nur verbal danken wollen, sondern auch mit seinem ganzen Leben. Was kann ich für dich tun? Du hast all das für mich getan. Was kann ich für dich tun? Ein Leben, das Gott im Gehorsam hingegeben ist, ist die richtige Art, ihm für seine Erlösung zu danken. Für ein solches Leben brauchen wir auch Anleitung in Form von Belehrung, von Ermahnung und auch von Beauftragung. Und das geschieht durch die Verkündigung des Wortes. Wir werden in der Verkündigung des Wortes gelehrt, erst auch einmal über das, was Christus getan hat natürlich. Das wurden wir vorher aber auch in den anderen Elementen gelehrt. Und dann werden wir aber in der Verkündigung auch gelehrt, wie wir zu Gottes Ehre jetzt leben können. Der Segen am Ende des Gottesdienstes, der sollte nicht einfach ein Akt sein, der den Schluss der Veranstaltung markiert. Oft denken wir das vielleicht. Der Segen am Ende des Gottesdienstes sollte vielmehr ein Moment sein, wo die Teilnehmer, die Anwesenden sich bewusst sind, sich bewusst werden, noch einmal, dass sie beauftragt werden, das Gelernte jetzt umzusetzen und dass sie aus eigener Kraft dazu nicht in der Lage sind. Sie brauchen Gottes begleitenden Segen und seine Kraft und seine Führung dazu, dass sie das, was sie jetzt gelernt haben, auch praktisch ausleben können. Und das soll ihnen dann eben auch zugesprochen werden, weil Gott spricht uns das zu und das sollte, so sollte man dann wieder in den Alltag entlassen werden, denke ich. Diese Elemente, die ich jetzt aufgezählt habe, die können in Form einer festen, vorgegebenen Liturgie geordnet sein. So wie wir das zum Beispiel in unseren Gottesdiensten haben oder auch nicht. Auf alle Fälle sollte das, worauf wir unseren alltäglichen Gottesdienst gründen, das Evangelium, das sollte auch in unseren gottesdienstlichen Versammlungen, die ja einen offiziellen darstellenden Charakter haben, da auch das Geschehen beschienen. Also der öffentliche, organisierte Gottesdienst als Versammlung ist eben auch ein Muster, wie die Begegnung mit Gott geht, funktioniert, wie das abläuft im Christenleben. Und in diesen Veranstaltungen, die wir Gottesdienst auch nennen, da lernen wir, wie das christliche Leben gelebt wird. Wir durchleben das ganz praktisch immer wieder. Die Begegnung mit Gott erschreckt uns wegen seiner Heiligkeit, aber Christus ist für unsere Sünde gestorben, hat uns gereinigt. Wir können in Gottes Anwesenheit gegenwart sein und wir werden auch von Gott gelehrt, wie wir zu seiner Ehre leben können. Der Gottesdienst als sonntägliche Veranstaltung wird immer das widerspiegeln, was wir über den alltäglichen Gottesdienst glauben. Noch einmal, der Gottesdienst als sonntägliche Veranstaltung wird immer das widerspiegeln, was wir über den alltäglichen Gottesdienst glauben. Und darüber sollten wir nachdenken, wenn wir die Liturgie oder die Ordnung unserer Gottesdienste planen. Danke für eure Aufmerksamkeit.